Moin. Wir wollen uns heute weiter beschäftigen mit dem Vater Unser. Wir haben uns ja jetzt an 4 Sonntagen schon damit beschäftigt, haben uns das angeguckt, auch die einzelnen Elemente angeguckt, haben uns angeschaut, was wir Gott ausdrücken dürfen, was wir ihm sagen dürfen, wer er für uns ist, wer überhaupt er für uns ist, dass wir uns das nochmal neu vor Augen führen. Und wir wollen heute jetzt so in die zweite Strophe, wenn man das so als ein Gebet anschaut, merken wir, dass es 2 Strophen beinhaltet. Und wir wollen uns heute mit der 2. Strophe des Vaterunsers beschäftigen. Und bevor ich aber richtig in die Inhalte einsteige, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus Christus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass du uns die Bibel gegeben hast, in der wir nachlesen können, was dir wichtig ist. Und dass du auch deinen Jüngern damals, deinen Freunden, dass du ihnen Hilfen gegeben hast, dafür, wie sie beten können. Und diese Hilfe, dieses Vaterunser, das du ihnen weitergegeben hast, davon können auch wir noch profitieren. Und ich bitte dich, dass du hier an diesem Gottesdienst, an diesem Sonntagmorgen hier bei uns, dass du uns das zeigst, was dir wichtig ist. Dass wir das verstehen, aber dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass wir bereit sind, es auch zu leben und umzusetzen. Schenk du uns bitte dazu deinen Segen, Jesus. Amen. Ihr wisst ja, das Vaterunser, unsere Predigtreihe, das ist ja die Predigtreihe der langen Predigttexte. Die sind ja sehr ausführlich. Heute haben wir auch wieder so einen ganz langen Predigttext. Unser tägliches Brot gib uns heute. So lautet der Teil, um den es heute gehen soll. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist so die erste Aussage, die im Vaterunser den Menschen in den Blick nimmt. Und das, was den Menschen bewegt, was ihn beschäftigt, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wir sehen eben, ich habe das bei der allerersten Predigt, wo ich den Überblick gegeben habe, gesagt, wir sollen Gott in den Mittelpunkt stellen, an die erste Stelle. Aber Gott gibt uns auch den Raum, dass wir uns wahrnehmen dürfen in unseren Bedürfnissen. Und dass wir nicht nur uns sehen, sondern dass wir das, was uns beschäftigt, dass wir das auch Gott nennen dürfen, dass wir ihm das sagen dürfen, dass er genau den gleichen Anteil, den das Vaterunser für ihn reserviert, genau den gleichen Anteil reserviert das Vaterunser auch für uns, für unsere Bedürfnisse, die wir Gott weitergeben. Und ich finde, das ist eine sehr starke Aussage, die wir da wiederfinden, und eine sehr positive Sicht auch, die Gott da auch zeigt und uns auftut für unser Leben mit ihm. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn wir uns das so geschichtlich angucken, dann fällt manchmal vielleicht auch ein, dem einen oder anderen, der auch ein bisschen sich schon mehr auskennt, dass es in der Geschichte Israels etwas gab, wo dann diese Worte anknüpfen. Als die Israeliten in der Wüste unterwegs waren, da haben sie gehungert. In der Wüste wächst nicht viel und wenn man unterwegs ist, kann man auch nicht pflanzen und sehen, da sind auch nicht so viele Tiere unterwegs. Sie waren in der Wüste unterwegs, raus aus Ägypten. Aber sie sind noch nicht dort angekommen, wo sie hin sollten. Und mitten in der Wüstenwanderungszeit fangen sie an zu klagen und sagen zu Mose, oh Mose, in Ägypten war es doch so gut. Da waren die vollen Fleischtöpfe, da war Essen im Überfluss, da ging es uns doch so gut. Willst du, dass wir hier in der Wüste verhungern? Und Gott reagiert auf das, was die Menschen bewegt. Und wir lesen in 2. Mose 16, genau, ab Vers 14 bis 21 folgendes. Ich möchte das mal vorlesen. Ich lese ab Vers 13. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Das ordnet der Herr an. Sammelt davon so viel, wie jeder zum Essen braucht. Ein Gomer, also es ist eine bestimmte Einheit, je Kopf. Jeder darf so viel Gomer holen, wie Personen im Zelt sind. Die Israeliten taten es und sammelten ein, der eine viel, der andere wenig. Als sie die Gomer zählten, hatte keiner, der zu viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte. Mose sagte zu ihnen, davon darf bis zum Morgen niemand etwas übrig lassen. Doch sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas bis zum Morgen übrig. Aber es wurde wurmig und stank. Da geriet Mose in Zorn über sie. Sie sammelten es morgen für morgen, jeder so viel, wie es zum Essen brauchte. Sobald die Sonnenhitze einsetzte, zerging es. Also, hier sehen wir die Israeliten in einer Situation, wo sie das Manna, so heißt es auf Hebräisch, von Gott geschenkt bekommen. Jeden Morgen neu. Aber das, was sie dort geschenkt bekommen, reicht für einen Tag, nicht länger. Und alles, was sie darüber hinaus gesammelt haben, ist kaputt gegangen. Er gab ihnen ihr täglich Brot, jeden Tag aufs Neue. Ich denke, das ist so ein bisschen das, was vielleicht auch bei Jesus so im Hinterkopf war, als er diese Worte formulierte. Diese Geschichte des Volkes, das natürlich jedem Juden bekannt war. Was heißt das für uns, diese Aussage, unser tägliches Brot gib uns heute? Wir sind nicht in der Wüste. Auch die Israeliten zur Zeit von Jesus waren nicht in der Wüste, hatten eben nicht mehr diese Situation wie die Israeliten bei ihrem Auszug. Aber es kann trotzdem etwas für uns bedeuten. Was bedeutet es? Was bedeutet täglich hier? Und was bedeutet Brot? Täglich kann meinen, für den Tag jetzt. Täglich kann meinen, für den Tag am nächsten Tag, für morgen. Je nachdem, wann man es betet. Wenn man es morgens betet oder wenn man es abends betet, kann das eins oder das andere bedeuten. Tatsächlich denke ich, dass das hier ein symbolischer Ausdruck ist. Dass es meint, gib mir das, was ich jeden Tag brauche. Das, was ich jeden Tag brauche, um zu leben. Und das Brot ist genauso auch die Frage, wofür steht es hier? Was meint das Brot? Das Brot steht für den grundlegenden, erstmal körperlichen Bedarf eines Menschen. Brot als Grundnahrungsmittel, zumindest hier im Westen, in der Mittelmeerregion, in vielen anderen Regionen ist Brot nicht so bekannt. Aber gerade für uns Deutsche ist das ja natürlich von enormer Bedeutung, weil wir hier an jedem Landstrich 20 verschiedene Brotsorten haben, die es sonst nirgendwo gibt. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Da steht also zuerst einmal für das, was ich brauche, an körperlichen Bedürfnissen habe. Aber darüber hinaus, auch hier ist es eher ein Symbol, was mehr meint. Also das Kleine, das Brot, verweist auf etwas Großes, was dahinter steht. Nämlich stellvertretend für alle Grundbedürfnisse eines Menschen. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und was hier mit dem Brot gesagt wird, ist, sorge dich bitte um meine Bedürfnisse an jedem neuen Tag. Sind es körperliche oder sind es auch seelische Bedürfnisse? Die Bedürfnisse, die ich habe, die für mein Leben notwendig sind. Es gibt da so eine Darstellung über, da hat sich einer damit beschäftigt, was sind das so für Bedürfnisse, die ein Mensch in seinem Leben hat? Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, viele haben das im Studium gesehen, das ist ganz bekannt, Anita und Heike, die lachen schon, die wissen ganz genau, was gleich kommen wird, andere vielleicht auch. Da war ein Wissenschaftler mit Namen Maslow und der hat sich mit den Bedürfnissen des Menschen beschäftigt und er hat so eine Pyramide aufgestellt, eine Bedürfnispyramide. Da gibt es aufbauend aufeinander eine verschiedene Sortierung von Bedürfnissen. Da sind unten die Grund- oder Existenzbedürfnisse. Da sind darüber Sicherheitsbedürfnisse, dann das Sozialbedürfnis, das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung, also ich als Person und die Selbstverwirklichung als oberste Ebene. Das wurde in der letzten Zeit ein bisschen erweitert durch die veränderten Lebensgewohnheiten. Also das tiefste Grundbedürfnis ist jetzt, dass der Akku voll ist und dass darüber ist, dass es WLAN gibt. Das ist so jetzt in der Jugend dazugekommen und bei vielen anderen. Aber wir konzentrieren uns mal jetzt auf diese Ebene. Und ich denke, das ist genau das, also das ist eine sehr, sehr kluge Beobachtung, was dieser Maslow angestellt hat. Etwas, was man vielleicht intuitiv so selbst auch wahrgenommen hätte und gedacht hätte, ja, das stimmt. Aber wenn es mal einmal ausformuliert ist, dann ist es einem viel präsenter vor Augen. Es gibt Bedürfnisse, die sind erst dann möglich, dass wir sie uns ihnen widmen, wenn andere gestillt worden sind. Also was ist das Grund- oder Existenzbedürfnis? Das sind die grundlegendsten Sachen, die man zum Leben braucht. Essen und Trinken und Luft zum Atmen und Gesundheit. Das sind die Grund- und Existenzbedürfnisse. Und wenn diese nicht gestillt sind, können wir uns nicht um die nächsten Sachen Gedanken machen. Und wenn ich Unsicherheit empfinde und Angst habe um meine Existenz, wenn ich Angst habe um die Unversehrtheit meines Lebens, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, wie ich jetzt meine Kreativität ausleben kann als oberste Ebene. Sondern es ist aufeinander aufbauend. Das eine ist gestillt, dann kann ich mich um das nächste sorgen und um das nächste, um das nächste, um das nächste. Deshalb ist es zum Beispiel, das machen die meisten intuitiv, wenn jemand zu uns zu Besuch kommt, das Erste, was wir fragen ist, kann ich dir etwas zu trinken anbieten? Oder möchtest du was kurz Kleines essen oder man stellt Snacks hin oder sowas? Einfach, dass man sich im Gespräch nicht mehr um diese Grundbedürfnisse kümmern muss, sondern dass man sich dann zum Beispiel eben um das soziale Bedürfnis kümmern muss oder kann oder um andere Sachen im Gespräch miteinander. Das eine wird abgedeckt und dann kann man sich um die anderen Sachen kümmern. Umgekehrt ist das ein ganz bewusstes Mittel, was zum Beispiel in der Folter benutzt wird, dass die untersten Bedürfnisse weggenommen werden und die Menschen gebrochen werden, damit sie dann das sagen, was man gerne von ihnen hören möchte. Also, der Mensch hat Bedürfnisse und manche sind grundlegender und müssen erst abgedeckt sein, dass man sich um die anderen überhaupt erst kümmern kann. Und das, was hier ausgesagt wird im täglich Brot, ist, dass Gott sich um unsere Grundbedürfnisse kümmert. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dass wir dann die Freiheit haben, uns um die anderen Bedürfnisse zu kümmern. Dass wir die Freiheit haben, uns darauf auch zu konzentrieren. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn man sich anguckt, wie die Bibel über das Thema, und da hat es dann auch am Ende mit zu tun, Geld redet, Besitz redet, das, was fürs Leben in dieser Hinsicht auch wichtig ist, weil unsere ganze Wirtschaft darauf aufbaut, dann ist es interessant, wenn wir feststellen, an über 2000 Stellen redet die Bibel im Neuen Testament über Geld. An über 2000 Stellen. An 500 Stellen redet die Bibel über Gebet. Oder an unter 500 Stellen über das Thema Glaube. An über 2000 Stellen redet die Bibel und auch Jesus ganz viel über das Thema Geld und Besitz. Wenn ihr euch mal anguckt, wie viele Gleichnisse Jesus benutzt, die mit dem Thema Geld und Besitz zu tun haben, ist auch eine große, große Anzahl dieser Gleichnisse, die damit etwas zu tun haben. Weil es eben um etwas Grundlegendes geht. Und ich habe mir so drei Gedanken formuliert, die uns helfen können, uns diesem Thema zu nähern, was das für uns heute bedeutet. Unser tägliches Brot. Das erste ist, lass uns erkennen, was wir im Leben wirklich brauchen. Lass uns erkennen, was wir im Leben wirklich brauchen. Was ist mein tägliches Brot? Was ist mein Grundbedürfnis in meinem Leben? Zu Jesus kam ein junger Mann und der hatte einen Wunsch. Er wollte wissen, wie er in das Reich Gottes kommen kann. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt ihm alle Gebote und alles andere auf und er sagt, ja, habe ich alles erledigt. Und Jesus merkt, da ist noch etwas, was diesen Mann festhält. Und dann sagt er ihm, gib alles weg, was du hast. Und komm und folge mir nach. Gib alles weg, was du hast. Komm und folge mir nach. Und dann steht in der Bibel, dass er traurig wurde, dieser junge Mann, und weggegangen ist, weil er reich war. Und die Jünger sprechen Jesus darauf an und sagen, hey, wirklich ist das so? Und dann reagiert Jesus auf seine Jünger und sagt ihnen, da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Wieso? Weil Jesus oder weil Gott reiche Menschen nicht ausstehen kann? Weil er ein Sozialist ist? Weil er ein Problem damit hat, wenn jemand was besitzt? Nein, das ist es nicht. Gott hat Menschen, im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, viele Reichtümer geschenkt. Er hat kein Problem mit Reichtum. Aber das, was bei diesem jungen Mann das Problem war, ist, dass Besitz so viel Macht von ihm ergriffen hat, dass der Besitz zu seinem Gott geworden ist. Dass der Besitz den Platz Gottes in seinem Leben eingenommen hat. Und das hat Jesus erkannt. Und indem er ihn auffordert, seinen Besitz abzugeben, stellt er ihm die Frage, woran hängt dein Herz? Was ist Gott in deinem Leben? Wer ist Gott in deinem Leben? Das ist die Frage, die er da stellt. Denn es ist so, Geld und Besitz können Macht von uns ergreifen, können uns gefangen nehmen. Und das Verrückte ist, je mehr man hat, umso mehr braucht man. Je mehr ein Mensch ansammelt, umso mehr möchte er haben. Und umso mehr Ängste hat er auch, dass er das wieder verlieren könnte. Das ganze Leben fängt an, sich um diesen Besitz zu kreisen. Gott erwartet nicht jedem von uns, keine Angst, wenn ihr jetzt vielleicht denkt, was kommt jetzt gleich. Gott erwartet nicht jedem von uns, dass wir all unseren Besitz weggeben müssen. Das hat er nicht aufgeschrieben als Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in eine Beziehung mit ihm treten können. Gott ist kein Sozialist. Das erwartet er nicht. Und er gönnt uns auch die Freude am Besitz im Leben. Wir dürfen das genießen, was wir uns selbst erarbeitet haben. Wir dürfen das Leben genießen. Wir dürfen auch den Reichtum genießen oder zumindest das, was wir zum Leben haben, was Gott uns geschenkt hat. Aber wozu er uns herausfordern möchte, ist die Frage, woran hängt dein Herz? Was brauchst du wirklich zum Leben? Wie gehst du mit deinem Besitz um? Oder wie geht der Besitz mit dir um? Wer ist von wem abhängig? Das ist die Herausforderung, dass wir verstehen, was brauche ich wirklich zum Leben? Das ist ein Schlüssel, dass wir nicht uns von den Besitztümern abhängig machen lassen, dass wir verstehen, was wir wirklich nötig haben. Und dass wir dann auch wissen, worauf wir verzichten können, wenn es wirklich darauf ankommt. Worauf wir verzichten können und woran wir nicht mit allen Kräften festhalten müssen. Das ist natürlich eine sehr relative Sache. Da hat jeder ein ganz anderes Empfinden für das, was das tägliche Brot in seinem Leben ist. Und ein Problem ist, dass wir einen Zustand sehr schnell als selbstverständlich ansehen. Und das, was wir dann als normal sehen, sehen wir auch als selbstverständlich an. Zum Beispiel, du kriegst einen einmaligen Bonus in deiner Firma von 500 Euro. Das wäre ja schon mal ganz nett. Einmaliger Bonus 500 Euro. Da freust du dich drüber. Denkst, wow, das ist gut. Jetzt stell dir vor, du kriegst jeden zweiten Monat einen Bonus von 500 Euro. Und nach einem Jahr kriegst du einen Bonus von 450 Euro jeden zweiten Monat. Was würdest du dann denken? Frechheit. Vorher waren es 500, jetzt sind es 450. Mir stehen diese 500 Euro zu. Was fällt dem ein? Eigentlich Quatsch, oder? Denn die 500 sind jedes Mal ein Bonus. Da hast du kein Anrecht drauf. Aber das, was wir bekommen, die Ebene, auf der wir dann sind, die nehmen wir sehr schnell als selbstverständlich an. Jede Gehaltserhöhung. Am Anfang freuen wir uns und später ist es normal. Und wenn das Gehalt dann sinkt, dann werden wir stinkig. Wir gewöhnen uns sehr schnell an unsere Zustände. Das, was uns gegeben wird, empfinden wir bis zu einem gewissen Grad als Gewinn, bis es normal ist. Und alles, was uns genommen wird, empfinden wir dann als Verlust. Und das macht uns unglücklich, wütend. Wie ist es in deinem Leben? Wie geht es in deinem Leben mit dem, was du zum Leben brauchst? Woran gewöhnst du dich? Was ist für dich der Maßstab, wo du sagst, drunter mache ich es nicht. Drunter geht es nicht. Das ist das, was ich zum Leben brauche. Das zweite Auto, der Urlaub irgendwo in Spanien, Mallorca, in Amerika, dieses und dieses Gehalt, das ist das, was ich brauche. Was ist dein tägliches Brot? Und was brauchst du wirklich, wenn das alles genommen wird? Worauf kannst du verzichten? Worauf könntest du verzichten? Reflektier das mal ehrlich. Und wenn du versuchst, das so für dich zu beantworten, was ist das, was ich für mich als Maßstab habe? Und was ist das, was ich wirklich brauchen müsste? Dann merkst du, wo dein Herz hängt. Dann merkst du, wer dein Gott ist. Und das ist wichtig, dass wir lernen, darüber zu reflektieren und dass wir das im Gebet auch tun, dass Gott uns zeigt, lass uns erkennen, was wir im Leben wirklich brauchen. Das ist das eine. Das andere ist, gib uns das, was wir zum Leben benötigen. Gib uns das, was wir zum Leben benötigen. Wenn wir die erste Frage für uns geklärt haben, mit Gott geklärt haben, dann können wir auch diese Frage mit Gott anpacken, dass er uns das gibt, was wir benötigen. Ich möchte dazu eine Passage lesen aus Matthäus 6, ganz in der Nähe vom Vater unser, wo wir unterwegs sind, geht es nämlich dann auch um das Thema Geld. Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Jesus sagt da zu den Menschen, wo es dann um Sorgen geht, genau das Thema, wo es um die Sorge geht. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon, dem Gott des Geldes. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Sorgt euch nicht um euer Essen und euer Trinken. Das ist eine ziemlich starke Aussage von Jesus. Euer himmlischer Vater wird sich um euch sorgen. Was machen wir damit? Ich kann euch sagen, was wir damit nicht machen. Was wir hier nicht lesen, ist etwas, was manchen Christen so vor Augen steht, was man Wohlstandsevangelium nennt. Glaube nur genug und Gott wird dich mit Reichtümern beschenken. Glaube nur genug und es wird dir immer gut gehen. Das glaube ich nicht. Das ist auch nicht das, was Jesus hier sagt. Worum geht es aber? Wir sehen hier eine Aussage, die Jesus trifft die in Konflikt steht mit dem, was wir manchmal so in der Welt wahrnehmen. Es gibt auch Christen, die hungern. Es gibt auch Christen, die Not leiden. Es gibt Christen, die nicht alles das haben, was sie als Mensch an Bedürfnissen haben, an Grundbedürfnissen. Wie kriegen wir das zusammen? Dazu müssen wir die Bergpredigt verstehen, in der das alles steht. In der Bergpredigt sehen wir Gott, wie er etwas vor die Augen malt, was dann gilt vollkommen, wenn Gottes Reich aufgebaut worden ist. Dann gilt, wenn Gottes Wille in der ganzen Welt herrscht. Das ist aber nicht der Fall. Sondern wir stehen hier in einem Konflikt zwischen dem Ideal eines guten Reiches und einer gefallenen Welt, in der Menschen mit einem freien Willen Entscheidungen treffen, die zum Nachteil von anderen gereichen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Da ist Kunibert. Ich hoffe, hier heißt keiner Kunibert. Ich habe jetzt einen Namen ausgesucht, wo ich dachte, das wird hoffentlich keinen hier treffen. Da ist Kunibert oder Kunigunde. Sucht euch das aus, wer euch besser passt. Er ist ein Arbeiter. Kunibert verliert seinen Job. Hat keine monatliche Versorgung mehr. Und jetzt nehmen wir mal an, es gäbe kein Sozialsystem. Er fällt in ein Existenzloch. Was ist die Ursache, dass er seinen Job verloren hat? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Er könnte schlecht gearbeitet haben und wurde dafür gefeuert. Wer ist da verantwortlich zu machen? Es kann aber auch sein, dass es andere Ursachen gibt. Seine Firma macht dicht und er kann dort nicht mehr arbeiten. Wer hat das zu verantworten? Der Geschäftsführer, weil er korrupt ist. Oder die Firma wurde aufgekauft, weil sie an der Börse ist und wurde dicht gemacht. Oder die wirtschaftliche Situation ist so schlecht, dass sie nicht mehr alle Arbeiter halten kann. Wer ist dafür verantwortlich? Für diese verschiedenen Szenarien. Wir sehen einen einzelnen Menschen, der abhängig ist von vielen anderen Entscheidungen, die getroffen werden. Wo Menschen in einem freien Willen Entscheidungen treffen. Und dieser einzelne Arbeiter, sein Schicksal ist daran gebunden. Wir leben nicht in einer idealen Welt, wo Manna jeden Tag vom Himmel fällt und wir versorgt werden. Wir leben eben nicht in einem sozialistischen Paradies, wie sich das manche erträumen, was absolut nicht realisierbar ist. Sondern wir leben in einer Welt, die gefallen ist, wo meine Entscheidungen einen schlechten Einfluss auf dein Leben haben können. Wo das, was ich entscheide, dazu Sorgen führen kann, dass du nicht mehr das hast, was du zum Leben brauchst. In so einer Welt leben wir. Das ist die Spannung, in der wir hier sind. Und diese Spannung kriegen wir nicht einfach aufgelöst. Und wenn wir Gott um Versorgung in unserem Leben bitten, dann bitten wir das im Bewusstsein dieser Welt mit diesem Konflikt, in der wir sind. Gott wird den freien Willen des Menschen nicht aufheben, damit es allen Menschen paradiesisch gut geht. Denn der freie Wille ist sein Liebesgeschenk an uns Menschen. Den hat er uns gegeben, den nimmt er uns nicht. Wir treffen Entscheidungen zum Guten oder zum Bösen. Und von unseren Entscheidungen hängen auch die Existenzen anderer Menschen ab. Aus dieser Spannung kommen wir nicht raus. Deshalb leiden auch Menschen, die an Gott glauben und die um Versorgung bitten, Not und Hunger. Daraus kommen wir nicht raus. Solange nicht, das gilt, wofür wir ja auch beten. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf der ganzen Welt. Wenn das eintritt, dann wird es diese Probleme nicht mehr geben. Dann ist die Spannung aufgelöst. Deshalb bitten wir genau um diese Sachen. Aber so weit sind wir noch nicht. Was können wir aber daraus mitnehmen? Wenn wir jetzt im Gebet zu Gott kommen und sagen, gib mir das, was ich zum Leben benötige, dann ist das etwas, was mit uns selbst etwas macht. Dieses Gebet befreit mich vor dem Glauben, es läge alles in meiner eigenen Hand. Als könnte ich selbst alles in meinem Leben regeln und managen. Als könnte ich mir den Wohlstand irgendwie herbeiglauben oder herbeiarbeiten. Und wenn ich nur will, dann kann ich alles schaffen. Das ist Unsinn. Und wenn ich zu Gott komme und sage, gib mir das, was ich zum Leben benötige, dann ist das das Eingeständnis, dass ich es selber nicht in der Hand habe, sondern dass ich auf Gott angewiesen bin, dass er Sonne und Regen schenkt, dass er Saat und Ernte möglich macht, dass er die Welt nicht zusammenbrechen lässt, dass es noch eine Ordnung gibt, in der wir leben können, wo wir Geld verdienen können, wo wir unsere Familien versorgen können. Alles das ist Gottes Geschenk. Und es bewahrt uns davor, dass wir uns alleine auf das Materielle beschränken, dass wir unseren Blick nur noch auf das Geld richten. Sondern wir dürfen diese Sorgen mit Gott teilen über das, was uns betrifft. Wir dürfen sie abgeben bei ihm und dürfen unsere Gedanken davon frei machen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass es Gott gut mit uns meint. In der ganzen Spannung dieser gefallenen Welt, von der ich gesprochen habe, in der Gottes Wille eben noch nicht auf der ganzen Welt durchgesetzt worden ist. Aber es ist ein großes Geschenk, dass wir zu Gott kommen dürfen, dass wir unsere täglichen Sorgen und Bedürfnisse nennen dürfen und dass wir ihn darum bitten dürfen, diese in seine Hand zu nehmen. Dass wir das jeden Tag sagen dürfen, Herr, ich weiß, ich bin abhängig von dir. Ich weiß, mein ganzes Leben liegt in deiner Hand. Und ich möchte lernen zu vertrauen, dass du es gut mit mir meinst und dass du mich versorgst. Lass das unser Gebet sein an jedem Tag. Gib uns das, was wir zum Leben benötigen. Und als drittes, schenke uns Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Schenke uns Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Im Psalm 62 lesen wir, nur ein Hauch sind die Menschen, die Leute nur Lug und Trug. Auf der Waage schnellen sie empor. Leichter als ein Hauch sind sie alle. Vertraut nicht auf Gewalt. Verlasst euch nicht auf Raub. Und jetzt, wenn der Reichtum auch wächst, so verliert doch nicht euer Herz an ihm. Das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, nochmal etwas prägnanter. Wenn der Reichtum auch wächst, so verliert doch nicht euer Herz an ihm. Zufriedenheit und Dankbarkeit sind einer der wichtigsten Schlüssel zu einem glücklichen, zu einem zufriedenen eben Leben. Dass wir lernen, zufrieden mit dem zu sein, was wir schon haben. Zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns schon gegeben hat. Wer immer mehr will, wird nie zufrieden sein. Wer immer mehr will, wird nie zufrieden sein. Und wer zufrieden ist, der wird diesen Antrieb nicht haben, immer mehr sammeln zu müssen. Wer zufrieden ist, wird nicht dazu gedrängt, noch mehr zu streben. Die Bibel redet an einigen Stellen ganz deutlich über das Thema Habgier. Ich habe mich sehr intensiv mal damit beschäftigt. Habgier. Habgier ist das Gegenteil von Zufriedenheit. Habgier ist dieses schwarze Loch in der Seele, das wir versuchen zu stillen mit immer neuen Dingen. Aber wie jedes schwarze Loch wird dieses schwarze Loch niemals gestillt werden können. Sondern es wird immer mehr verlangen, immer größer werden. Habgier ist das Gegenteil von Zufriedenheit, dieses Streben nach immer mehr. Und die Bibel nennt Habgier Götzendienst. Ich lese mal hier, Epheser 5. Denn das sollt ihr wissen, kein unzüchtiger, schamloser oder habgieriger Mensch, Klammer auf, das heißt kein Götzendiener, Klammer zu, erhält ein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Habgier wird mit Götzendienst gleichgesetzt in der Bibel. Weil bei der Habgier wieder Gott ersetzt wird durch den Besitz, nach dem wir streben. Weil wir nie zufrieden sind. Weil wir immer mehr wollen. Und weil dieser Wunsch nach immer mehr unser ganzes Denken bestimmt. Wie kann ich noch mehr sammeln? Und wie kann ich bewahren, was ich habe? Und man dreht sich und dreht sich um diese Gedanken. Und das, Gott wird ersetzt und das, wonach ich strebe, wird zum Gott in meinem Leben. Aber die Bibel gibt uns auch ein Gegenmittel. In Hebräer 13 sehen wir, euer Leben sei frei von Habgier, schreibt er da. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat versprochen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Seid frei von Habgier, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Das ist der Schlüssel, um sich vor Habgier zu bewahren. Und das ist der Schlüssel auch zu einem zufriedenen, einem beruhigten, einem in der Seele ruhigen Leben. Wie können wir das aber schaffen? Wie können wir Zufriedenheit entwickeln und Habgier vermeiden? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte nur drei nennen. Das erste ist, dass wir überhaupt erst sehen, womit wir beschenkt worden sind. Sehen, was wir haben. Nimm dir mal eine Minute am Tag Zeit. Nur eine. Einen Zettel, einen Stift und schreib auf, danke, Komma. Und dann dankst du für das, was du hast. Jeden Tag, nur eine Minute. Das können Kleinigkeiten sein. Danke für die Luft, die wir zum Atmen haben. Hast du schon mal gedankt dafür, dass du atmen kannst? Wenn du unter Wasser warst vielleicht und erlebt hast, was es ist, wenn man es nicht kann. Danke für das Brot, das ich essen darf. Danke für die Sonne, die scheint. Danke für das Grün, das um mich herum blüht. Danke für die Menschen in meinem Leben. Danke, dass ich meine Beine bewegen kann, wenn ich das kann. Danke, dass ich meine Hände bewegen kann. Danke, dass ich riechen kann, dass ich schmecken kann, dass ich hören kann. Eine Minute am Tag. Das wird einen Riesenunterschied in deinem Leben machen. Weil du zufriedener wirst. Und weil die Dankbarkeit dein Herz verändert. Und diese Dankbarkeit nicht nur auf den Zettel zu schreiben, das ist nämlich das Zweite, sondern Dankbarkeit im Gebet an Gott auch zu spiegeln. Danke Gott, Komma. Und dann für all das, was du aufgeschrieben hast, einfach Danke zu sagen. Und ihm zu sagen, ich bin dir dankbar für das, was du mir in meinem Leben geschenkt hast. Und das Dritte ist, die Bereitschaft zu lernen, abzugeben. Das einzuüben, dass wir merken, ich kann abgeben und ich verliere nichts daran. Ich kann Besitz abgeben, teilen mit anderen. Ich kann das übers Spenden machen, über andere Möglichkeiten, andere Anteil haben lassen an dem, was ich habe, womit ich gesegnet worden bin. Das betrifft nicht nur das Geld, auch die Freude, auch die Dankbarkeit, auch das Gebet, auch körperliche Kraft, alles können wir teilen mit anderen. Aber dass wir lernen, dass wir bereit sind abzugeben, damit wir eben nicht gebunden werden von diesen Dingen. Wenn ich abgeben kann, kann mich das nicht binden. Und das auch von früh auf einzuüben. Mit unseren Kindern üben wir das ein. Dass sie, hier, ich finde das so toll mit dem Elefanten. Dass sie lernen abzugeben. Dass das etwas ganz Natürliches für sie wird. Dass das Geld keine Macht über sie bekommt. Auch Zeit abzugeben. Auch mit den Kindern einzuüben, Zeit abzugeben. Fürs Gebet, für die Zeit mit Gott, für die Zeit mit anderen Menschen. Mit ihnen schon einzuüben und für uns selbst auch einzuüben, dass wir früh anfangen, dass wir auch klein anfangen, aber dass wir konstant dranbleiben, abzugeben. Und auch das wird etwas mit uns machen. Geben ist seliger als nehmen, heißt es in der Bibel. Genau das ist damit gemeint. Also, schenke uns Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich möchte aus Sprüche einen Vers vorlesen, zwei Verse als Abschluss, wo alles das zusammengefasst wird, was ich gerade versucht habe zu erklären. Da steht, Falschheit und Lügenwort halt fern von mir. Gib mir weder Armut noch Reichtum. Nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht, satt geworden, dich verleugne. Damit ich nicht dich verleugne, wenn ich satt geworden bin und sage, wer ist denn der Herr? Aber auch damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife. Ich lese noch einmal. Gib mir weder Armut noch Reichtum. Nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht, satt geworden, dich verleugne und sage, wer ist denn der Herr? Damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife. Die Ausgewogenheit im Leben, unser tägliches Brot, gib uns heute. Amen.